Inforadio Podcast.
Pandas, Bären, Affen und Giraffe.
Ich meine, irgendwie muss man ja dem Stadtkind auch die Tiere nahe bringen. So einen Hund sieht man jederzeit auf der Straße, aber eine Giraffe ist mir noch nicht begegnet.
Wir haben Elefanten gesehen. Einer hat gekackt und die anderen haben getrunken.
3 Millionen Besucher kamen vergangenes Jahr in den Zoo mitten in der Stadt. Vor 175 Jahren war das noch anders. Als der Zoo am 1. August 1844 öffnet, liegt er nicht wie heute in der City West, sondern vor der Stadt, die damals noch am Brandenburger Tor endet. Es ist der damalige Direktor des Zoologischen Museums, heute Naturkundemuseum, Martin Hinrich Lichtenstein, der Friedrich Wilhelm IV. Von der Idee eines Zoos überzeugt.
Lichtensteins Traum war, in Berlin ein öffentliches Bildungsinstitut zu eröffnen, in dem die immer wichtiger werdende Elite der Beamten, der Kaufleute, der Bürger dieser Stadt sich also der Bildung hingeben konnten.
Der Historiker Clemens Meyer-Wolthausen arbeitet im Auftrag des Zoos die Geschichte auf. Eine Geschichte, die eng mit der Stadt verwoben ist. Als Berlin zur Hauptstadt Preußens avanciert, profitiert davon auch der Zoo. Das neue Bürgertum hat Geld für Zoo-Aktien und Lust auf einen Zoobesuch und macht ihn zum artenreichsten Zoo Deutschlands und später der Welt.
Es ist aber auch die Zeit der Kolonialisierung. Und so stellen Europas Zoos nicht nur Tiere aus, sondern auch Menschen. Für die sogenannten Völkerschauen werden sie mit den Tieren gleich mit aus den Kolonien herangeschafft. Von Unternehmern wie dem Tierhändler Karl Hagenbeck.
Der Berliner Zoo hat sich eine Zeit lang gewehrt, weil das vielleicht nicht im Bildungsauftrag des Zoos begriffen wurde. Dann hat allerdings der große Pathologe und Chirurg Rudolf Virchow und die Berliner Anthropologische Gesellschaft im Grunde genommen eine wissenschaftliche Legitimationsgrundlage für die Schauen in Zoos geschaffen, indem die Berliner Anthropologische Gesellschaft gesagt hat, das wären Forschungsobjekte und damit passte das dann doch wieder in den Bildungsauftrag der Zoos.
Noch bis 1930 finden diese Völkerschauen statt.
2 Jahre später wird ein Mann Zoodirektor, der für ein dunkles Kapitel in der Geschichte des Gartens steht, Lutz Heck. Schon 1933 wird er Fördermitglied in der SS, später tritt er in die NSDAP ein. Im Zoo des Lutz Heck wird die Bedeutung von Affen und Zebras politisch neu vermessen. Aus Zoologie wird Ideologie.
Das bedeutet, dass er nach 1936 eine Sammlung einheimischer Tiere zusammengestellt hat, die er der Öffentlichkeit als deutschen Zoo vorstellte. Ganz klar, hier sollten einheimische Tiere unter der Reichsflagge als Heimatpropaganda ausgestellt werden.
Die Zoo-Aktiengesellschaft ist binnen weniger Jahre auf nationalsozialistischen Kurs getrimmt. 1939 hängt dann ein Schild am Zoo, das Juden den Zutritt verbietet.
Und dann kommt der Krieg. Im Herbst 1943 legen die Luftangriffe auf Berlin den Zoo in Schutt und Asche. In den letzten Kriegstagen wird auch im Zoo selbst gekämpft.
Der Zoo war platt. Alles war zerfurcht und zerschlagen.
Es ist die Zoologin und Verhaltensforscherin Katharina Heinroth, Witwe des früheren Aquariumdirektors Oskar Heinroth, die den Zoo aus den Kriegstrümmern rettet. Unterstützt von den Berlinern.
Natürlich habe ich mich furchtbar gefreut, wenn Frauen, die selber zu Hause froren, mit 6 Briketts ankamen, damit unsere Löwenkinder es wärmer hatten. Das hat mich doch schon tief gerührt, muss ich sagen.
Erzählt Heinroth Jahre später in der SFB-Sendung Freundschaft mit Tieren. Für den Rundfunk ist der Zoo ein gern genommenes Thema. Mehr als 1800 Mal wird die Sendung ausgestrahlt.
Tiere gehen immer. Und Knautschke, das Flusspferd, gehört zur Stadt wie die Currywurst.
Bei Knautschke ist ja das Bemerkenswerte, dass er im Krieg geboren worden ist. Die Eltern wurden von den Bomben erschlagen. Der kleine Knautschke war damals 8 Wochen alt, lag zwischen den Eltern und die Sachen haben ihm nichts ausgemacht.
Eine Geschichte, die sich Zoofreunde seit Generationen erzählen. Hier ist es Heinroths Amtsnachfolger Heinz-Georg Klöß. Die Geschichte vom Berliner Flusspferdkind Knautschke, das wie durch ein Wunder den Krieg überlebt. Doch der Historiker Clemens Meyer-Wolthausen hat nun Überraschendes recherchiert.
Es deutet vieles darauf hin, dass Knautschke nicht nur kein Berliner ist, sondern es könnte sein, dass er ein Bayer ist. Wir haben aus der Zeit zwischen etwa 1925 und 1945 eine sehr, sehr detailliert geführte Tierkartei aller Berliner Zootiere. Und für die fragliche Zeit, in der Knauschke geboren sein soll, verzeichnet diese Kartei keine Geburt eines männlichen Flusspferdes. Wohl aber im Oktober 1942 den Transport eines jungen Flusspferdes namens Max aus dem Hellerbrunner Tierpark in München.
Doch was zählt das schon, wenn die Geschichte doch so berührend ist? Knautschke bleibt über seinen Tod 1988 hinaus für viele mehr als einfach nur ein Flusspferd.
Und auch der Zoo ist so manches Mal mehr als einfach nur ein Zoo. Mit ihm wird Politik gemacht. Im alten West-Berlin der 50er Jahre ist es der junge Zoodirektor Heinz-Georg Klöß, der es damit zu tun bekommt.
Als ich den Zoo übernahm, hatte ich den großen Vorteil, dass das Parlament gesagt hat, der Zoo muss aufgebaut werden. Und der Präsident des Abgeordnetenhauses war damals Willy Brandt. Ich habe also schriftlich angefragt, was für ein Zoo soll ich bauen? Ein Provinzzoo, einen normalen Zoo oder den Zoo, so redete man damals, der zukünftigen Hauptstadt. Und ich habe schriftlich von Willy Brandt, dass ich den Zoo der zukünftigen Hauptstadt aufbauen soll.
Es ist eine klare Ansage auch in Richtung Ost-Berlin, wo es seit kurzem Konkurrenz gibt. 1955 hat in Friedrichsfelde der weitläufige Tierpark eröffnet. Auch wenn beide Einrichtungen ihre Erfolge feiern, bleibt das Verhältnis von Tierparkchef Heinrich Date und Zoodirektor Heinz-Georg Klöß angespannt, menschlich wie politisch. Als schließlich die Mauer fällt, wächst zwischen Ostgehegen und Westkäfigen nicht so einfach zusammen, was zusammengehört.
Zur ersten Gesamtberliner Ikone wird 2007 dann ein kleiner Bär.
Sehr süß sah er aus.
Ganz klein.
Und so wie er rumgelaufen ist, war das auch so ganz süß, wo er manchmal hingefallen ist auf dem Po.
Die Geschichte von Eisbär Knut, der von seinem Pfleger aufgezogen wird, geht um die Welt und beschert dem damaligen Bundesumweltminister Sigmar Gabriel ein Patentier, mit dem sich vom Gehege aus Weltpolitik machen lässt.
Ist es natürlich wirklich ein Symbol für die großen Gefahren des Klimawandels, denn ohne Eis gibt es keine Eisbären.
Seit 5 Jahren steht der promovierte Tierarzt Andreas Knierim an der Spitze von Zoo und Tierpark. Als er das Amt 2014 von seinem zuletzt vielfach kritisierten Vorgänger Bernhard Blaskewitz übernommen hat, lag vieles im Argen.
Es gab hier sehr viele Baustellen. Also hier gab es keinen technischen Leiter im Zoo. Drüben könnte man Thema Korruption ein Stück weit schon nennen. Also auf jeden Fall hatten wir dort ernsthafte Probleme. Der Tierpark stand kurz vor der Insolvenz.
Knierim will mehr Abwechslung, mehr Erlebnis für Mensch und Tier. Anlagen wie das Raubtierhaus werden modernisiert, der Tierbestand verkleinert.
Zoos haben sich immer verändert. Insofern wird es auch eine andere Zukunft geben für Zoos, die sich unterscheidet von dem, wie es heute ist.
Sagt der Anthropologe und Wildtierbiologe Volker Sommer vom London University College. Bei der Frage nach ihrer Zukunft zieht er die Parallele zu Zirkussen. Früher war es selbstverständlich, dort Wildtiere zu zeigen, heute werde das kaum noch akzeptiert. Für Tierwohl und Tierwürde interessierten sich immer mehr Menschen.
Überlegen Sie mal, wenn ein Mensch über 50, 60 Jahre in einer Reihenhaussiedlung leben müsste, in seinem Reihenhaus mit kleinem Gärtchen und dann nie raus dürfte. Genauso ist das für einen Gorilla oder eine Elefantenkuh.
Der Berliner Zoodirektor Andreas Knierim teilt die Kritik nicht. Er glaubt, dass Zoos noch wichtiger werden, je mehr natürliche Lebensräume der Mensch zerstört. Noch ist nicht absehbar, wie sich das Verhältnis von Mensch und Tier entwickeln wird, was das für Zoos in aller Welt bedeutet und damit auch für die Zukunft des Zoos in Berlin.
Inforadio Podcast.